Wir haben ein wunderbares Bekenntnis gesungen. Alles ist mir nichts geworden für dich, Herr Jesus, und führe mich an dein Kreuz. Ich habe mich heute für eine Predigt entschieden, die nicht üblich ist, zumindest nicht für mich, dass ich doch einen sehr langen Text lesen werde und immer zwischendurch so etliche Passagen aus diesem Text dann kurz erklären. Es war heute ein Tag oder die Nacht gestern, die sehr schwer für Jesus war. Wir können das uns einfach jetzt nicht beschreiben. Wenn wir jetzt würden von den normalen Belastungen ausgehen, dann würden wir vielleicht sagen, gerade jetzt, wo so viel Krieg herrscht in so vielen Ländern, wird manch einer doch ziemlich ähnlich schwere Nacht haben. Und vielleicht haben wir nicht ganz so Unrecht. Aber hier ging es um mehr. Und gerade hatte Jesus hinter sich diesen Kampf in Gethsemane und da kam der Verrat. Der Verrat von einem Menschen, der ihm ganz nahe stand. Er hatte das Geld verwaltet. Für Jesus, für seine Jünger, für die ganze Gruppe. Er kommt und wir haben das gestern gelesen, Jesus fragt ihn, mein Freund, wozu bist du gekommen? Was ist deine Absicht? Nach dem Verrat wurde er verhört bei Kaiphas. Er stand vor dem Hohen Rat. Und wenn wir das lesen, werden wir das jetzt nicht tun. Es wäre gut, wenn wir das dann zu Hause lesen. Was die geistliche Elite der Zeit sich erlaubt hat mit Jesus. Als ich das las, dann dachte ich, können wir als Menschen, die wir uns als geistliche Menschen bezeichnen, auch oft diese Härte herausbringen? Nein, wir haben den Jesus nicht leibhaft vor uns stehen. Wir können ihm nicht ins Gesicht schlagen, nicht ins Gesicht spucken. Aber können wir trotzdem diese Härte oft aufbringen? Vielleicht doch nach einem Bekenntnis, das wir jetzt eben gesungen haben. Jetzt bedeutet mir alles mehr nichts. Du bist allein. Ich habe das Gefühl, ich kann das ab und zu. So scheint es mir. Und ich denke, keiner von uns würde stolz über sowas sein. Aber ab und zu habe ich so das Gefühl, genau so tut mein Leben das mit Jesus. Und nach dieser schweren Nacht, wo der Hohe Rat ihn verhört hat und beschlossen hat, der muss sterben, weil wir ein falsches Zeugnis gefunden haben gegen ihn. Und dann führen sie ihn zu Pilatus. Und wir haben schon aus Lukas-Evangelium gehört, nach vielen Hin und Her, wo Pilatus immer wieder versucht hat und gesagt hat, ich finde nichts an diesem Mann. Kommt, euretwillen werde ich ihm auspeitschen lassen. Ich werde ihn bestrafen, euretwillen. Aber dann lasst ihn doch gehen. Und nach vielen Versuchen, Lukas Evangelium sagte, nach dem dritten Versuch, jetzt will ich lesen aus Evangelium Matthäus 27, der Kapitel ab Vers 22. Wir werden uns immer wieder größere Abschnitte lesen, aber erst ab Vers 22. Pilatus spricht zu ihnen, was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus nennt? Sie sprachen alle zu ihm, kreuzige ihn. Da sagte der Landpfleger, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen, kreuzige ihn. Als nun Pilatus sah, dass er nicht ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor dem Volk die Hände und sprach, ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Und alles Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Da gab er ihn, den Barabbas, los, Jesus aber ließ er geißeln übergab ihn zur Kreuzigung. Wir haben vor 5 Tagen diesen Einzug in Jerusalem gefeiert. Und wenn wir das noch in Erinnerung haben, wie die ihre Kleider ausbreiteten, Palmenzweige vor ihm niederlegten und schrien: Hosianna, dem Sohne Davids. Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna, dem König Israels. Wenn wir diese Worte noch in Erinnerung haben, dann scheint uns das kaum möglich zu sein, dass sie jetzt auf einmal nach 5 Tagen das ganze Volk schreit: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Ich weiß nicht, ob die dieses Ausmaß der Aussage verstanden haben, aber ich bin mir fast sicher, dass nicht. Es steht hier nicht geschrieben. Selbst Pilatus, der nichts mit Jesus zu tun hatte, der kein Jude war, der seinen Weg nicht kannte, selbst er sagt: Ich finde keine Schuld an ihm. Was habt ihr? Aber wenn wir auch verwundert sind über dieses Volk und uns vielleicht vorstellen und sagen: Nein, aber dieser arme Jesus, der musste diesen Weg jetzt gehen, weil das Volk so war, so wollen wir heute das genauso festhalten wie gestern. Gott bleibt der Handelnde auch hier. Gott handelt auch hier. Ja, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die waren voller Hass, voller Neid, voller Eifersucht. Und sie, wie sie gesagt haben vorher: Wenn wir noch lange warten, dann folgen alle ihm. Wir müssen das unternehmen. Ja, das war so. Aber trotzdem, in diesen allen bleibt Gott der Handelnde. Und vielleicht ist das unserem menschlichen Verstand nicht ganz so verständlich. Und mir geht es nicht anders wie euch. Mir geht es genauso. Aber trotzdem gilt auch jetzt, wenn Jesus sagen würde: Vater, schickt mir die Legionen von Engeln, würden die da sein. Genauso wie er es da sagt: Ich konnte sagen und er würde mir es senden. Genauso ist es hier. Aber er bleibt der Handelnde. Er bleibt der Handelnde, indem er das über sich ergehen lässt. Ich weiß nicht, wie oft wir diese Frage bekommen oder wie oft wir sie uns selber stellen. Das, was Pilatus jetzt dem Volk stellt und sagt: Was soll ich oder was mache ich jetzt mit Jesus? Geht es uns nicht oft so? Nicht wie dieses Volk vielleicht. Aber in einigen Sachen, da geht uns das doch oft so: Jetzt würde ich gerne so handeln, wie ich will. Ich weiß zwar, was Jesus möchte, aber ich will so handeln, wie ich das will. Weil wenn ich so handle, wie Jesus das will, da werde ich benachteiligt werden. Da werde ich vielleicht im Nachteil sein, sei es finanziell, sei es eine Ehre gekratzt. Ich weiß nicht, in was. Aber geht es uns nicht oft so? Aber Gott sei Dank, dass wir diese Gnade haben, von der wir noch weiter hören werden. Und dann lesen wir weiter aus Matthäus Evangelium 27 von Vers 27. Als Pilatus ihm überliefert hatte zur Kreuzigung, da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesus in das Amthaus und versammelte die ganze Rotte um ihn. Und sie zogen ihm aus und legten einen Purpurmantel an und flochten eine Krone von Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie, spotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Dann spieen sie ihm ins an und nahmen das Rohr und schlugen ihm auf das Haupt. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an. Und dann führten sie ihn, um ihn zu kreuzigen. Ich weiß nicht, ob es das eine übliche Handlung war. Natürlich hat man sich damals über die Leute, die vor der Kreuzigung standen, auch irgendwo lustig gemacht. Man hat die vielleicht verspottet, verlacht. Jetzt hatten sie die Macht. Mir scheint es dann immer so, gerade hier, da wenn die Menschen Macht auf einmal bekommen, wie können wir uns oft so lächerlich machen? Wie können wir uns so lächerlich machen, wenn wir Macht haben, einen, der vielleicht viel schwächer ist als ihr, das ist ja hier nicht der Fall, eins auszuwischen. Aber hier bei dieser Handlung, ließen die Kriegsknechte sich das nicht entgehen, weil sie das gehört haben von den Ältesten, diese Aussagen, er hat sich selbst zum König gemacht und selbst zum Sohn Gottes ernannt. Und da ließen sich das nicht entgehen und verspotteten ihn auf eine ganz miese Art und Weise. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt so nachvollziehen können. Er als der Schöpfer des Universums, als der Schöpfer dieser Leute, die da sitzen, als der Schöpfer, die draußen schreien, kreuzige ihn, weg mit ihm. Er wird nicht als König angebetet, sondern als König verachtet und verspottet. Es sind zwei sehr große Unterschiede. Man kann diese Unterschiede nicht mal messen, wie gewaltig das ist. Aber wir sehen die Schwere der Sünde und die volle Macht der Sünde, die hier auf Jesus zukommt, die auf ihn geladen wird, dass er die ganze Welt Sünde auf sich nimmt. Und das ist auch in diesem Verspotten, in diesem Lachen, in diesem unvorstellbaren Schmerz, in diesem moralischen Schmerz, den er hier ertragen muss. Und dann noch zu dem allen kommen die auf die Idee, so einfallsreich sind die Menschen und machen eine Krone aus Dornen und setzen ihm auf den Haupt. Nehmen diesen Stock, dieses Rohr, das sie ihm gegeben haben, und schlagen ihm damit auf den Haupt. Und mit jedem Schlag geht der Stachel dieser Krone immer tiefer bei Jesus in die Haut rein, in den Haupt, in seinen Haupt. Und ich denke, jetzt können wir das irgendwo nachvollziehen, warum Jesaja auf einmal sagt, von einem Sohn Gottes, von einem Allmächtigen, von einem, der keine Schuld hat, sagt auf einmal, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten seiner nicht. Und nachdem, wo sie ihn verachtet haben und verspottet haben, haben sie ihm wieder seine Kleider angelegt und führten ihn zur Kreuzigung. Wir werden uns diese Verse lesen und wahrscheinlich auch nicht so lange stehen bleiben drauf, aber das ist ein etwas längerer Abschnitt, den ich jetzt lesen wollte, ab Vers 32. Als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon. Den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Und als sie an den Ort kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es kostete, wollte er nicht trinken. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das los, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Und sie saßen da selbst und hüteten ihn. Und sie befestigten über seinen Haupt eine Inschrift seiner Schuld. Dieser ist Jesus, der Sohn, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, der andere zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn, schüttelten die Köpfe und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in drei Tage aufbaust, hilf dich selbst. Bist du Gottes Sohn, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten auch die Hohepriester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, Sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab, so wollen wir ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuzigt waren. Jesus gibt sein Leben ganz bewusst hin, hier am Kreuz auf Golgatha und freiwillig für meine und deine Schuld. Jesus wird gekreuzigt und selbst da hört der Spott nicht auf. Jetzt beim Anblick dieser Leiden haben wir Menschen immer noch Spott übrig für unseren Herrn. Und wir lesen, schüttelten ihre Köpfe und verspotteten ihn. Der ganze Fluch und die Last der Sünde wird auf ihm gelegt, auf ihn gewälzt, jetzt in diesem Augenblick am Kreuz auf Golgatha. Und da sagt Apostel Paulus zu den Römern, das ist der Lohn der Sünde. Übrigens, nicht Jesus hatte den verdient, sondern wir. Er war der einzige Mensch, weil er ganz Mensch war, auch ganz Gott war, der auf diese Erde ging ohne Sünde. Es gab keinen vor ihm, auch keinen nach ihm. Er hatte das nicht verdient. Das war mein Verdienst und dein Verdienst. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diesen Tod hat er geschmeckt und hat uns die Gabe des Lebens gegeben. Aber die Gabe Gottes ist ewiges Leben. Und um diese Sünde zu bezahlen, stirbt unser Herr. Und wir lesen jetzt ab Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber der Anwesenden, als sie es hörten, sprachen nun, der rufte Elia. Und alsobald lief einer von ihnen, nahm den Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihm auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie abermals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss in zwei, von oben bis unten. Und die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Hier sehen wir, auch die Schöpfung setzt Zeichen. Beim Anblick des Sterbenden, des Menschensohnes. Die Sonne verliert ihren Schein und es wird finster auf der ganzen Erde. Wir waren unterwegs und da sollte eine Sonne verdunkeln, also Sonnenfinsternis geben, aber es wurde ein bisschen dunkel. Es war noch alles zu sehen. Hier war das finster auf der ganzen Erde. Und es zeigt der ganze Menschheit, das Licht dieser Welt stirbt. Das Licht dieser Welt stirbt am Kreuz auf Golgatha. Und hier setzt er ein Zeichen. Die Erde, die bebt, diese Naturkatastrophen, die nicht jeden Tag zu sehen sind. Die Erde bebt, die Felsen spalteten sich. Jesus stirbt am Kreuz auf Golgatha. Und das gerade verwunderte ja den Hauptmann, was wir auch gelesen haben, dass er gesagt hat, wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Und dieser Entschluss und diese Behauptung wünsche ich mir und uns alle, dass die immer wieder in unserem Herzen ist. Es geht um nichts weniger, heute nichts weniger als der Sohn Gottes. Er stirbt am Kreuz. Und als er da am Kreuz stirbt, wird er von Gott verlassen. Wir lesen das, er schrie, Eli, Eli, Lema Sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Aufschreien Jesu ist ein Ausdruck tiefer Entsetzen und tiefer Not, das in ihm war. Denn im Psalm 22 sagte er, ich schrie, aber meine Hilfe war ferne. Selbst der Vater, mit dem er immer eins war, so wie er zu deinen Jüngern sagt, ich und mein Vater sind eins. Und alles, was ich bitte bei meinem Vater, das gibt er mir. Da sagt er auf einmal, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt, wo die Sünde der Welt, wo meine und deine Sünde, und das scheint mir immer so pauschalisiert, wenn wir reden von Sünde der Welt, wo meine und deine Sünde auf ihm lag, da wurde er von Gott verlassen. Auch hier bleibt Jesus am Werk. Es war kein Zufall. Es war nicht ein zu weit gehen, dass er sterben musste. Denn so musste es geschehen, erklärte er später seinen Jüngern. Jesus gab sein Leben bewusst und freiwillig für uns, für meine und deine Sünde. Und Jesaja sagt weiter, ich lese jetzt Vers 5 von 53. Aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretungen willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn wir uns dieses Ereignis immer vor Augen führen und das uns tief im Herzen merken, es war meine Sünde. Und wie sein Leiden sehen, aber auch seine Entschlossenheit und sein bewusstes Handeln für mich und für dich. Was bewirkt das in meinem und in deinem Leben? Ich wünsche es mir und wünsche es an jedem von uns, dass es jedes Mal, wenn wir daran denken, uns einfach zur Dankbarkeit und zur Anbetung treibt. Denn er ist unser Gott, unser Schöpfer, der hier am Kreuz gestorben ist für meine Sünde und für deine Sünde. Und zur Hingabe und Treue ihm gegenüber, damit wir als seine Kinder ihn verherrlichen, denn das war ja das Ziel, dieses Sterben. Vielleicht denken wir, es war nur Mitleid mit uns Menschen, aber Gott sollte verherrlicht werden. Die Gemeinschaft sollte wiederhergestellt werden zwischen Menschen und Gott. Und Gott sollte dadurch verherrlicht werden. Und möge es mein und dein Ziel sein in unserem Leben, dass Gott in unser Leben verherrlicht wird. Dass wir so, wie wir gestern gehört haben, das ist immer dieser Prüfstein, wir haben das gehört, Christus in uns und wir in Christus. Nur so kann Gott verherrlicht werden. Vielleicht sitzt du da und sagst, ich kann mit diesem Jesus, den ihn da vor Augen führt, nichts anfangen. Ich kenne Helden der Welt, die haben ganz anders Siege geführt. Ich kenne Helden, die haben ganz anders auch überwunden in ihrem Leben. Aber ich sitze hier, höre das vielleicht zum tausendsten Mal, aber ich kann mit diesem Jesus nichts anfangen. Lieber Freund, dieser Jesus starb auch für dich. Er ist auch dein Schöpfer und er will auch dein Herr werden. Und will dir das ewige Leben schenken, heute, jetzt. Das Einzige, wie wir in der Kindergeschichte haben gehört, wir müssen glauben, dass er Gottes Sohn ist und unsere Schuld zu ihm bringen. Mehr verlangt er von unserer Sünde nicht. Er will keine Vorbezahlung, er will keine Vorzahlung. Und deswegen, lass uns jetzt aufstehen und diesen Herrn anbeten, ihn loben und preisen, für diese wunderbare Liebestat am Kreuz auf Golgatha. Wir stehen auf zum Gebet.